Einen wunderschönen guten Morgen auch von mir. Ich freue mich, wieder einmal hier zu sein, nachdem ich ja im März und im April hier ausgefallen bin. Ich hatte eine Gürtelrose im Gesicht, eine nicht angenehme Sache. Die rechte Gesichtshälfte war gelähmt. Ich konnte also nur mühevoll sprechen. Das rechte Auge ging nicht zu. Inzwischen bin ich zu 80% wiederhergestellt. Und ich bin sehr dankbar dafür, dass es gelungen ist. Und dann können wir auch die Bibelabende nachholen. Ab 20. September bin ich ja wieder hier. Und wir werden über vier Personen der Bibel, des Neuen Testaments, miteinander nachdenken. Eine Frau, damit fangen wir an, Ladies first, Maria Magdalena. Dann werden wir einen Mann betrachten, Barnabas. Und am dritten Abend ein Ehepaar, Aquila und Prisca oder auch Priscilla, wie sie genannt wird. Ich glaube, es wird spannend. Auch heute geht es um eine Person. Das Thema ist Johannes, der Täufer Johannes und die Zweifel. Eine Vorbemerkung dazu: Wir denken heute nicht über gesunde Zweifel nach. Wenn ich manchmal meinen PC aufmache und entdecke dort eine E-Mail mit einem ganz komischen Absender, dann ist es gut, Zweifel zu haben, ob man diese E-Mail öffnet oder ob man sie nicht gleich löscht. Also wir reden heute nicht über Zweifel, die gut sind, sondern über Zweifel, die für unseren Glauben eine Gefahr werden können. Und da ist also der Täufer Johannes und die Zweifel ein gutes Thema. Wir lesen Lukas 7, Vers 18 bis 23. Auch Johannes erfuhr durch seine Jünger von all diesen Ereignissen. Da rief er zwei von ihnen zu sich und schickte sie zum Herrn. Sie sollten ihn fragen: Bist du der, der kommen soll? Oder sollen wir auf einen anderen warten? Als die Männer zu Jesus kamen, sagten sie: Johannes der Täufer schickt uns zu dir und lässt dich fragen, bist du der, der kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Jesus heilte gerade viele Menschen von Krankheiten, schlimmen Leiden und bösen Geistern. Vielen Blinden schenkte er das Augenlicht. Er antwortete den Männern: Geht und berichtet Johannes, was ihr gesehen und gehört habt. Blinde sehen, Lahme gehen, Menschen mit Aussatz werden rein, Taube hören, Tote werden zum Leben erweckt, Armen wird die gute Nachricht verkündet. Glückselig ist, wer sich nicht von mir abbringen lässt. Johannes der Täufer. Eigentlich stelle ich ihn mir eher so vor, so wie ihn hier Sieger Köder gemalt hat. Er ist robust und ziemlich kernig, so beschreibt ihn auch der Evangelist Markus. Sein Zuhause war die Wüste. Er war mit einem groben Mantel aus Kamelhaaren bekleidet. Er ernährte sich von wildem Honig und von Heuschrecken, ein kerniger Typ. Er war ein Mann klarer Worte, einer, der keine Angst vor den Menschen hatte, ein Mann mit festen und vor allen Dingen unerschütterlichen Überzeugungen und eben mit einem festen Glauben. Doch jetzt scheinen ihn ernsthafte Zweifel zu plagen, und die hängen mit Jesus zusammen. Ist Jesus wirklich der Messias, der von Gott versprochen worden ist? Johannes war ja immer davon ausgegangen, dass Jesus der versprochene Retter sein muss. Denn er hatte eine Stimme aus dem Himmel gehört. Das war an dem Tag, als er Jesus im Jordan taufte. Da öffnete sich der Himmel, der Heilige Geist kam auf Jesus herab und Johannes hörte die Stimme aus dem Himmel genau, Und er hörte, wie Gott zu seinem Sohn Jesus Christus sagte: Du bist mein Sohn, dir gilt meine Liebe, dich habe ich erwählt. Doch jetzt ist sich Johannes nicht mehr sicher, ob er sich nicht doch vielleicht verhört hat. Hat er sich das alles nur eingebildet? Durch seine Jünger hört Johannes nämlich, was Jesus tut und was er sagt. Und genau das macht ihn stutzig. Kann das der Messias sein? Daran zweifelt er. Und er denkt sich, nein, eigentlich kann das ja nicht sein. Sicherlich hängen seine Zweifel auch mit den Vorstellungen zusammen, die die Menschen damals mit dem Messias verbanden. Sie stellten sich einen Retter vor, der die Römer aus dem Land vertreiben würde. Der Messias würde ein neuer König sein, ganz ähnlich wie König David. Er würde dem Volk Israel zu neuer Größe verhelfen. Die Juden wären endlich wieder frei. Sie wären angesehen, sie hätten Macht. Sie wären vor allem nicht mehr unterdrückt. Johannes hatte ja auch etwas ganz anderes verkündigt, als das, was er jetzt von Jesus hört. Er rechnete mit einem Messias, der Gottes Gericht bringen würde. Schauen wir noch einmal zurück im Lukasevangelium, Kapitel 3, Vers 7 bis 9. Die Menschen kamen in Scharen zu Johannes heraus, um sich von ihm taufen zu lassen. Er sagte zu ihnen: Ihr Schlangen, wie kommt ihr darauf, dass ihr dem bevorstehenden Gericht Gottes entgeht? Zeigt durch euer Verhalten, dass ihr euer Leben wirklich ändern wollt. Und redet euch ja nicht ein, Abraham ist unser Vater. Denn ich sage euch, Gott kann diese Steine hier zu Kindern Abrahams machen. Die Axt ist schon an die Baumwurzel gesetzt. Jeder Baum, der keine gute Frucht bringt, wird umgehauen und ins Feuer geworfen. Der Täufer Johannes rechnete offensichtlich mit einem ziemlich heftigen Gericht Gottes. Aber Jesus? Er war eher der Sanfte, der Leisetreter. Er greift nicht durch. Er lässt viel zu viel durchgehen in den Augen von Johannes. Wo bleibt denn das Gericht? Jesus entspricht nicht den Erwartungen, die Johannes an ihn hat. Deshalb ist er enttäuscht. Deshalb kommen ihm Zweifel. Johannes lebte in den Schriften der Juden, die wir heute das Alte Testament nennen. Er glaubt, dass er diese heiligen Schriften auch richtig versteht, denn aus ihnen bezieht er seine Überzeugungen. Aber sicherlich, das kennen wir auch von uns, sind Überzeugungen immer auch eingefärbt. Sie vermischen sich mit Traditionen und menschlichen Vorstellungen. Das war bei Johannes so und das ist auch heute bei uns so. Niemand von uns kann das sauber auseinanderhalten. Was ist jetzt die Botschaft der Heiligen Schriften in Reinkultur? Und was sind lediglich unsere Vorstellungen und Traditionen? Das kann niemand allein entscheiden. Wir brauchen uns dafür gegenseitig. Und es ist gut, wenn wir uns hier eine gesunde Skepsis gegenüber uns selbst angewöhnen und wenn wir auch uns gerne von anderen korrigieren lassen. Johannes tut das einzig Richtige, was jemand bei Zweifeln tun kann. Er fragt Jesus. Er fragt Jesus selbst direkt. Er bleibt also mit seinen Zweifeln nicht allein. Er vergräbt sich nicht in seinen Zweifeln. Er steigert sich auch nicht in eine Negativhaltung hinein. Die hätte schließlich seinen Glauben zerstört. Johannes fragt auch nicht bei den Schriftgelehrten nach, auch nicht beim Hohen Rat in Jerusalem. Er fragt keinen angeblichen oder vermeintlichen Spezialisten und er fragt auch nicht Hinz und Kunz nach seiner Meinung. Er wendet sich an Jesus selbst. Denn Jesus ist die richtige Adresse, wenn es um Fragen geht und wenn es um Zweifel geht. So können wir das auch heute erleben. Wenn Zweifel kommen, wenn der Glaube ins Wanken gerät, dann ist Jesus die richtige Adresse. Dann dürfen wir ihn bitten, die Zweifel wegzunehmen und den Glauben zu stärken. Jesus tut das. So habe ich das jedenfalls immer erlebt. Wie reagiert Jesus auf die Fragen von Johannes? Zunächst fällt mir auf, wie Jesus nicht reagiert. Er kommt nicht mit Vorwürfen, etwa so, dass ein Glaubender keine Zweifel haben darf. Jesus speist Johannes auch nicht mit ein paar netten und aufmunternden Worten ab, etwa so, Kopf hoch, das wird schon wieder, es kommen auch wieder bessere Zeiten, das passiert schon mal, dass man so einen Durchhänger hat, also Johannes, nimm das alles nicht so tragisch. Nein, so nicht. Jesus kommt auch nicht mit Durchhalteparolen, etwa so, Johannes, stell dich nicht so an, reiß dich zusammen, denk doch daran, wie du noch vor kurzem selbst lautstark gepredigt hast. Nein, so macht es Jesus nicht. Jesus antwortet Johannes so, dass er es verstehen kann und vor allem, dass seine Würde gewahrt bleibt. Johannes lebt ja in den Heiligen Schriften. Besonders der Prophet Jesaja ist ihm sehr wichtig. Und was tut Jesus? Er antwortet Johannes mit Zitaten genau aus diesem Jesaja-Buch. Hören wir ein wenig hinein in das Buch Jesaja. Jesaja 26, Vers 19. Herr, deine Toten werden wieder leben. Die Leichen meines Volkes werden auferstehen. Ihr alle, die ihr in der Erde liegt, wacht auf und jubelt vor Freude. Du, Herr, bist wie der belebende Tau. Darum gibt die Erde die Toten heraus. Jesaja 29, Vers 18 und 19. Dann werden selbst Taube hören, was aus dem Buch vorgelesen wird. Und die Blinden kommen aus ihrer Nacht hervor und können sehen. Für die Geringen wird der Herr eine Quelle ständig wachsender Freude sein. Und die stets Benachteiligten werden jubeln über den heiligen Gott Israels. Kapitel 35, Vers 5 und 6. Dann können die Blinden wieder sehen und die Tauben wieder hören. Dann springt der Gelähmte wie ein Hirsch und der Stumme jubelt vor Freude. In der Wüste brechen Quellen auf und Bäche ergießen sich durch die Steppe. Und Jesaja 60, Vers 1 und 2. Der Herr sagt, steh auf, du trauernde Zionstadt. Lass dein Gesicht hell strahlen, denn dein Licht kommt. Die Herrlichkeit des Herrn geht über dir auf wie die Sonne. Auf der ganzen Erde liegt Finsternis. Die Völker tappen im Dunkel. Doch über dir strahlt dein Gott auf. Der Glanz seiner Herrlichkeit geht über dir auf. An diese und ähnliche Worte aus dem Buch Jesaja erinnert Jesus den Täufer Johannes. Und deshalb lässt er ihm genau das ausrichten, was gerade passiert. Jesus sagt, geht und berichtet Johannes, was ihr gesehen und gehört habt. Blinde sehen, Lahme gehen, Menschen mit Aussatz werden rein, Taube hören, Tote werden zum Leben erweckt, Armen wird die gute Nachricht verkündet. Johannes kann es also selbst prüfen. Er kann sich seine Fragen selbst beantworten. Er muss nur das, was Jesus tut und sagt, mit dem vergleichen, was er aus dem Buch Jesaja kennt. Die heiligen Schriften geben die Antwort. Man muss nur die richtigen Stellen finden und sie dann auch beherzigen. Man muss sich auf die Aussagen einlassen. Dann können die Zweifel verschwinden. Und dazu lädt Jesus den Täufer Johannes ein. Und deshalb antwortet er ihm so. Jesus lässt übrigens ganz bewusst die Stellen aus den Heiligen Schriften aus, in denen es tatsächlich um das Gericht Gottes geht. So hatte er es auch in seiner Programmrede in der Synagoge in seiner Heimatstadt Nazareth gemacht. Dort wurde ihm ja die Buchrolle mit den Worten des Propheten Jesaja gereicht. Und er rollte sie auf und wählte eine Stelle aus Jesaja 61, Vers 1 und 2 aus. Der Geist des Herrn hat von mir Besitz ergriffen, weil der Herr mich gesalbt und bevollmächtigt hat. Er hat mich gesandt, den Armen gute Nachricht zu bringen, den Gefangenen zu verkünden, dass sie frei sein sollen, und den Blinden, dass sie sehen werden. Den Misshandelten soll ich die Freiheit bringen und das Jahr ausrufen, in dem der Herr sich seinem Volk gnädig zuwendet. Bis hierher las Jesus den Text vor, dann hörte er einfach auf, mitten im Vers 2. Interessant ist, was Jesus nicht vorlas. Und um den Tag anzusagen, an dem unser Gott abrechnen wird. Wörtlich muss es hier sogar heißen, und einen Tag der Rache unseres Gottes auszurufen. Das las Jesus nicht vor. Bewusst. Jesus ließ das Gericht Gottes weg. Warum tat er das? Jesus wusste etwas, was seine Zeitgenossen nicht wussten. Die Menschen seiner Zeit hatten die Vorstellung, wenn der Messias kommt, dann bringt er beides. Für die Guten bringt er das Heil, die Rettung, die Erlösung, und für die Bösen bringt er eben das Gericht. So dachte offensichtlich auch der Täufer Johannes und deshalb predigte er ja so offensiv über das Gericht Gottes. Aber Jesus wusste, dass er zunächst nur zur Rettung der Menschen kommen sollte. Ganz einseitig sollte er die Menschen zur Rettung rufen und ihnen die Rettung Gottes anbieten. Das Gericht Gottes hat noch Zeit. Wenn Jesus einmal wiederkommt, dann wird er das Gericht Gottes vollziehen, ganz bestimmt. Aber jetzt eben nicht. Interessant ist, dass Jesus den Täufer Johannes nicht kritisiert. Der hatte ja den Schwerpunkt seiner Umkehrpredigt ziemlich einseitig gelegt. Jesus nagelt ihn daran nicht fest. Er sagt nicht, Johannes, du hast bei deinen Predigten den Akzent falsch gesetzt, du hast zu wenig von der Gnade Gottes gepredigt und zu viel vom Gericht. Nein, das sagt Jesus nicht. Leider machen wir es mit unseren Mitmenschen oft so, dass wir sie bei dem festnageln, was sie gesagt haben. Ich habe ganz genau gehört, was du gesagt hast. Und der andere wehrt sich dann und sagt, aber so habe ich das doch gar nicht gemeint. Und dann setzen wir noch einmal nach, du hast es aber gesagt, ich habe es genau gehört. Hier können wir von Jesus lernen. Er nagelt uns nicht bei dem fest, was wir gesagt haben, auch nicht bei dem, was wir getan haben. Er treibt uns nicht in eine Sackgasse, aus der wir nicht mehr herauskommen. Er öffnet vielmehr Türen. Er zeigt uns Wege, auf denen wir weitergehen können. So macht es Jesus auch hier mit Johannes. Er öffnet ihm einen Weg, auf dem der Täufer das Richtige sehen kann. Er öffnet ihm eine Tür. Johannes kann sich ganz freiwillig darauf einlassen. Er behält seine Würde. Ja, so ist Jesus. So erlebe ich ihn auch immer wieder. Selbst wenn ich etwas richtig falsch gemacht habe, nagelt mich Jesus nicht darauf fest. Jesus treibt mich nicht in eine Sackgasse, sondern er öffnet immer Türen. Jesus macht mich nicht ratlos, sondern er gibt immer einen guten Rat. Dann können die Zweifel verschwinden. Auf diese Weise kann sich der Glaube erholen und wieder gesund und stärker werden. Und dann spricht Jesus noch eine Einladung an Jesus aus. Glückselig ist, wer sich nicht von mir abbringen lässt. Johannes, lass nicht zu, dass du an mir irre wirst. Ärgere dich nicht über mich. Lass dich nicht von dem abbringen, was du schon über mich weißt, nämlich, dass ich der Retter bin. Das ist eine Einladung dazu, den Zweifel nicht zu kultivieren. Manche Leute machen das ja. Sie tragen ihre Zweifel wie ein Glaubensbekenntnis vor sich her. Sie machen sich interessant mit ihren Zweifeln. Sie meinen vielleicht sogar, es sei schick zu zweifeln. Doch das ist ein Irrweg. Jesus lädt uns ein, die Zweifel nicht zu kultivieren. Doch wie geht das? Wir können die Zweifel nicht verhindern. Sie kommen zu jedem von uns. Sie schleichen sich manchmal fast unmerklich an. Oder sie kommen sogar überfallartig über uns. Niemand von uns kann das verhindern. Doch dann kommt es darauf an, wie wir damit umgehen. Jemand hat einmal gesagt, gib deinem Glauben Nahrung, dann muss dein Zweifel verhungern. Wie macht man das? Das können wir vom Täufer Johannes lernen. Drei Punkte dazu. Das erste, geh mit deinen Zweifeln zu Jesus. Lege Jesus deine Zweifel hin, stell ihm deine Fragen, bitte ihn, dass er deinen Glauben stärkt. Das wird er tun. Das zweite, beschäftige dich mit Gottes Wort. In der Bibel finden wir Antworten auf unsere Fragen und wir finden dort auch Antworten für unsere Zweifel. Je mehr wir uns mit der Bibel beschäftigen, desto mehr geben wir unserem Glauben Nahrung. Man kann auch falsche Literatur lesen und damit seinen Glauben schwächen. Das dritte, suche die Gemeinschaft mit anderen Glaubenden. Also kapsle dich nicht ab. Rede vielmehr mit den Menschen, die genauso wie du auf dem Weg des Glaubens sind. Wir können uns gegenseitig helfen. Gib deinem Glauben Nahrung, dann muss dein Zweifel verhungern. Amen. Wir wollen jetzt eine Zeit der Stille haben, in der wir auch unsere Gebete formulieren können, die uns jetzt auf dem Herzen liegen. Und das schließen wir dann.